Morgen ist Zukunft. Ein Podcast des Argon Verlags.
Ich suche seit Stunden nach Fußspuren von euch. Hätt sie auch gefunden, hätt mich niemand verscheut. Mein Blick zeigt nach unten, doch ich stolper erneut. Man kommt um die Runden, aber nur wenn man läuft.
Wir sollten uns einfach zusammentun. Und es gibt ja schon viele Sharing-Konzepte. Mhm. Und durch Space-Sharing können wir immer noch viele Möglichkeiten haben, vielleicht mehr als alleine.
Auf Russisch sagt man Kommunalka.
Ah. Ja. Und ich finde, da sollten wir einfach selbst erstmal gucken, dass wir die Verantwortung übernehmen. Weil wenn jemand mir erzählt, hier, wir haben zu zweit 90 Quadratmeter Wohnung, sie ist zu teuer, dann zieht doch eher eine 40 Quadratmeter Wohnung ein und dann könnt ihr das auch bezahlen.
Herzlich willkommen bei Morgen ist Zukunft. In diesem Podcast besucht Bianca Pretorius Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. Denn morgen ist Zukunft und die wird schön.
Oh, danke. Hi.
Im Herzen Berlins, direkt an der Spree, befinden sich die Räume von ID22. ID22, das Institut für kreative Nachhaltigkeit, gibt es seit 2003. Und die interessieren sich besonders für Initiativen gemeinschaftlichen und selbstorganisierten Wohnens. So für Co-Housing im Prinzip. Und genau darüber habe ich mit Larissa Zvetkova und Sonja Spital gesprochen. Larissa engagiert sich schon seit 2012 bei ID22 und ist seit 2013 im Vorstand. Sonja ist als aktives Mitglied seit 2 Jahren dabei. Das Büro von ID22 ist umzingelt von verschiedenen Projekten gemeinschaftlichen Wohnens. Auf der einen Seite das Spreefeld und auf der anderen Seite das Tippiland. Und dort waren wir auch überall unterwegs. Aber noch sitzen wir erstmal im Büro von ID22.
Ja. Cool, Sonja, Larissa, jetzt sitzen wir hier in dem stillen Teil von dieser riesen Baustelle. Was macht ihr denn hier? Was ist das hier?
Wir sind ID22, das Institut für kreative Nachhaltigkeit.
Ah, man sagt ID, nicht ID22, sondern man sagt ID22.
Das kommt drauf an. Auf Englisch kann man auch ID22 sagen. Aber ich würde sagen ID22.
Ja.
Genau. Und wir sind ein Verein, der sich quasi mit den Themen einer nachhaltigen Stadtentwicklung beschäftigt. Mhm. Und machen ganz viel Forschung zu gemeinschaftlichen Wohnformen, was auch Co-Housing genannt wird. Und dazu auch verschiedene Stadtführungen, unsere Creative Sustainability Tours und Creative Accessibility Tours.
Accessibility ist so, wenn man nicht reinkommt, dann muss man kreativ werden. Das ist so die Alternative Facts. So Creative Accessibility, ich trage dich die Treppe hoch, weil wir keinen Aufstuhl haben.
Ja, so kann man das auch sehen. Wir haben in dem Namen von dem Verein haben wir das Wort Kreativität oder Creative schon mit drin. Deswegen tragen wir so über die alle Projekte so ein bisschen mit.
Yeah.
Und Institut für kreative Nachhaltigkeit. Kreative Nachhaltigkeit heißt für uns Selbstorganisation, Teilhabe, Partizipation und auf Nachhaltigkeit bezogen reden wir von sozialen oder kulturellen Nachhaltigkeit. Mhm. Und das heißt nicht unbedingt Hightech Solar Panels auf dem Dach zu nageln, sondern vielleicht auch das.
Vielleicht auch.
Aber wir glauben, dass eine Selbstorganisation und Partizipation extrem wichtig ist. Mhm. Und deswegen ist unser Schwerpunkt. Und was Creative Accessibility heißt, das ist einer von unseren Themen. Und da geht es eigentlich um Inklusion und Partizipation und da versuchen wir auch so ein bisschen ähnlich wie Nachhaltigkeit zu sagen, Barrierefreiheit heißt nicht immer richtig teuer und aufwendig und ein Riesenprojekt zu machen, sondern vielleicht auch ein bisschen einfacher und aber auch in dem, in unseren Köpfen, in unserem Handeln erstmal auch Bewusstsein zu entwickeln und zu sagen, wir möchten Leute einladen, wir möchten inklusiv sein und danach kommen die ganzen baulichen Geschichten, die sich anpassen.
Genau, was heißt das? Partizipative Stadtentwicklung. Darf ich da mitbestimmen, wo der Baum hinkommt? Warum ist das wichtig für das Projekt?
Ja, also wir merken, wie die Städte aussehen können, wenn Leute, die Bewohnerinnen und Bewohner, nicht mitbestimmen können, wenn vielleicht das Kapital entscheiden, die Investoren entscheiden, wie die Stadt eigentlich ausschaut. Und das kann zu großen Problemen werden, zu großen Problemen führen. Und wir glauben, dass die Städte, die waren ja ursprünglich auch von Menschen einfach mitgestaltet. Und da sollten wir auch zurückkommen so ein bisschen, aber auch neu entdecken und entwickeln. Und Partizipation ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, was wir auch sehr wichtig finden, womit wir uns beschäftigen, ist Selbstorganisation. Also nicht nur mitbestimmen zu sagen, ja, nein, Tempelhofer fällt, Haus drauf bauen, ja, nein, das ist eine sehr einseitige Debatte, sondern
immerhin gibt es die,
besser als gar nicht, aber unser Wunsch ist eher, dass Leute auch selbst Ideen entwickeln und selbst bauen.
Was ist Idee 22 im Kontext zu, wo ich gerade auch hier bin, auf diesem neu entstehenden Gelände, wo ich gerade höre, seit 2003 hast du gesagt, ist hier eine Baustelle. Mhm. Genau, also was ist euer Kontext?
Ich glaube, also als Kontext könnte man vielleicht bezeichnen, dass es ein Ort ist, der sich neu findet und dadurch auch ein Experimentierfeld bietet für verschiedene Konzepte, Ideen, Selbstbeteiligungsmöglichkeiten. Und dazu kommt, da bin ich mir jetzt aber
nicht sicher, ob ich das sagen darf.
Weil sozusagen Menschen, die auch im Verein sind, beteiligen sich am Spreeacker. Das ist ein Garten, der hier entstehen soll, mit essbaren Landschaften. Mhm. Genau, und da ist auf jeden Fall auch die Genossenschaft teilweise involviert, teilweise auch nicht. Da gibt es auf jeden Fall viel Abstimmungsbedarf.
Okay. Das heißt, das ganze Ding ist überhaupt nicht, also das ist jetzt nicht aus einem Guss ein Projekt, dieses ja eine neue Straße, oder?
Also dieses Projekt, die drei Gebäude sind schon ein Projekt, könnte man sagen. Es ist halt die Genossenschaft Spreefeld. Mhm. Dieses ganze, die anderen Gebäude gehören einfach mit zu diesem Stadtentwicklungsgebiet, würde ich sagen. Mhm.
Und ihr quasi forscht hieran, also als Verein, versucht hier rauszufinden, was es braucht, um Stadtentwicklung in Zukunft noch besser zu machen, beziehungsweise überhaupt erstmal irgendwie gut.
Wir sind, vielleicht um das nochmal klar zu machen.
Ja, unbedingt.
Wir sind hier nicht unbedingt an diesen Ort gekoppelt. Ah. Aktuell sind wir hier zu Hause und das macht sehr viel mit uns und das macht sehr viel aus, hier zu sein, weil, wie Sonja gerade sagte, der Spreefeld als Ort oder überhaupt dieses Gebiet, diese Nachbarschaft entwickelt sich und das bietet sehr viele spannende Experimentiermöglichkeiten. Und es gibt viele Initiativen hier vor Ort, mit denen wir zusammen arbeiten oder austauschen.
Und was für Initiativen sind, was für Sachen gibt es hier?
Ja, zum Beispiel also das Spreefeld an sich. Ne, wie gesagt, wir sind hier, weil das ist ja auch eine Genossenschaft, ein gemeinschaftliches, selbstorganisiertes Projekt, was man Co-Housing nennt. Mhm. Und mit dem Projekt haben wir sehr viel zu tun. Dann gibt es auch einen sehr interessanten Ort, Tipiland. Das ist
in was?
Tipiland.
Tipiland, so wie genau. Tipis? Mhm.
Ja, das ist das ist eine Siedlung, eine alternative Siedlung, kann man so sagen. Und im Grunde genommen, ist
nicht
50 Meter von hier entfernt. Und im Grunde genommen ist es genau, können gerne angucken. Mhm. Das ist auch öffentlich und Besucherinnen und Besucher
sind da sehr willkommen. Da wohnen gar keine Leute drin.
Doch, da wohnen Leute. Und also die Idee ist eigentlich hier am Spreefeld und am Tipeland recht ähnlich. Das ist fast identisch. Und zwar sind beide so eine Art Wohnprojekte, die aber Kultur und Austausch und Öffentlichkeit sehr wichtig findet. Das heißt, dass die beiden Projekte den öffentlichen Raum oder offenen Raum zur Verfügung stellen. Das ist zugänglich jederzeit. Und es gibt auch einige Veranstaltungen, wo die Öffentlichkeit eingeladen ist. Man kann auch selbst mitmachen und was starten, was bauen, was organisieren an diesen Orten. Mhm. Und es wohnen aber hier auch Leute. Das heißt, es gibt sowohl gemeinschaftliche oder zugängliche Räume als auch private Räume, wo Leute sich zurückziehen. Und das ist in beiden Orten im Grunde das Gleiche.
Das heißt, ihr seid im Prinzip eine Einheit, die ihr könntet auch irgendwie im Wedding sitzen oder so weiter. Das ist jetzt gerade hier, weil das irgendwie nah an eurem Thema ist, aber ihr forscht und versucht da zu beraten, wie man Co-Housing machen kann. Was ist der Unterschied zwischen Co-Housing, Co-Living? ist dasselbe. Und ist es im Prinzip, wie hieß es früher?
Auf Russisch sagt man Kommunalka.
Ah.
Ja. Nee,
vielleicht auch Community Living.
Ja, Kommune.
Ja. Ich glaube Kommune, ne?
Ja,
ah, cool.
Dann wieder eine andere Konnotation.
Genau. Also alles, was man kennt, sind Kommunen, sind WG, sind in Russland Kommunalkas, sind Communes in Schweden, in Dänemark. Und das von daher gemeinschaftliche Wohnform gibt es schon sehr, sehr lange. Mhm. Und auch in der USA, also eigentlich fast überall in der Welt, in einer Form gibt es schon gemeinschaftliche Wohnform oder gab es mal. Und Co-Housing, wie wir das verstehen oder wie das international mehr oder weniger verstanden wird, obwohl dieser Begriff schon nicht ganz klar definiert ist. Aus dem Englischen kommt das und wir sagen, das ist community-oriented, oder man sagt heutzutage community-led.
Ja.
Cooperative, collaborative housing.
Okay, das heißt im Prinzip kann man also jetzt, wenn ich eine Familie habe und Co-Housing machen will, dann würde ich, ist eine Frage, würde ich dann einziehen mit meiner Familie und dann leben da alle? Oder würde ich quasi in meinem Haus ganz nah dran kommen? Und also bin ich eine eigene Einheit oder ist man gleich in der Gemeinschaft?
Genau, man teilt sich ein Schlafzimmer mit 100 Leuten.
Nein. Ja, das gibt es mit Sicherheit auch.
Das gibt es möglicherweise.
Aber nee, man hat seinen Privatspace, aber ist es ein Schlafzimmer oder ist es quasi ein Haus? Ist es ein Dorf auf kleinem Raum oder ist es, und leben da jetzt schon Leute?
Ich glaube, es kann ganz viele verschiedene Formen annehmen. Also einerseits kann es ein Verbund an Häusern sein, der sich zusammentut und sagt, wir möchten gemeinschaftlich entscheiden, wie bestimmte Dinge zu laufen haben oder uns an bestimmten Projekten orientieren und so weiter. Dann gibt es bestimmt auch, zum Beispiel hier im Spreefeld in der Genossenschaft, gibt es Wohnungen, die separat sind und sich einfach große Gemeinschaftsräume unabhängig von den Wohnungen teilen. Dann gibt es aber auch Wohnungen, die sich sogenannte Clusterwohnungen nennen, wo wo Leute sozusagen ihren eigenen, zum Beispiel ein eigenes Schlafzimmer oder zwei Räume haben mit so einer kleinen Küchenzeile. Und dann in der Wohnung geht es aber zu großen Gemeinschaftsräumen, wie beispielsweise eine große Küche, großes Wohnzimmer, das sich dann halt 20 Leute teilen.
Was sind so die Erfahrungen, die Leute innerhalb dieser extrem großen Bewegung ja so erleben? Mhm. Die Überraschungen, die passieren, das interessiert mich so.
Ich denke, jedes Projekt ist unterschiedlich. Also das sind wirklich sehr, sehr große Unterschiede, je nach Größe des Projektes, wie alt das ist, welche Gründe die dahinter steckt, welche Eigentumsform und so weiter. Aber wenn ich das zusammenfassen würde, würde ich sagen, es gibt so Knackpunkte, die echt schwierig sind. Und das eine, logischerweise, natürlich die Finanzen. Wenn das mit dem um das Geld geht, gibt es auch Schwierigkeiten, Konflikte oder Konfliktpotenziale, sage ich mal so. Oder insgesamt, das ist vor allem in Berlin oder in allen deutschen Städten, Großstädten, wird es immer schwieriger, Projekte zu finanzieren. Und das ist natürlich ein großer Punkt. Und das andere ist Selbstverwaltung oder Ähnliches. Also viele Projekte starten und sagen, wir möchten Kosten sparen, indem wir unser Haus komplett selbst verwalten. Das heißt, wenn ein Fenster kaputt geht, werden wir jetzt mit 100 Leuten entscheiden, wie wir das Fenster, wie viel das kostet, wie viel wir das ersetzen und wer das macht. Und das machen wir auch selber. Dann wird eine Arbeitsgruppe dafür gegründet und die sind für Putzen, Fenster, Austauschen und so weiter verantwortlich. Klingt gut, ist aber gar nicht so oft einfach, weil dann kommt man an einen Punkt, jeder soll sich einbringen. Und wie ist das bemessbar? Wer sich wie viel einbringen kann. Alle haben verschiedene Fähigkeiten, unterschiedlich viel Zeit zu unterschiedlichen Momenten im Leben. Wie kann man das bewerten? Und das ist auf jeden Fall so eine sehr schwierige Aufgabe, das zu definieren.
Ja. Ja. Ich glaube, was auch noch mit reinspielt, ist so für die Gruppe, die sich dann findet, die geeignete Rechtsform zu finden. Also weil es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, entweder über das Mietshäuser-Syndikat als Genossenschaft, als Baugruppe. Das sind ja alles quasi, kann man alles als Co-Housing im entferntesten Sinne bezeichnen. Und wir arbeiten ja auch für die Co-Housing Berlin-Plattform. Und da ist ein bisschen die Erfahrung, dass ganz oft, wo man immer sagen muss, jedes Projekt ist unterschiedlich, ne? Aber dass ganz oft sich Gruppen finden und sagen, ja, wir wollen es umsetzen und der Weg von der Idee und der Gruppenfindung hin zur Umsetzung ist dann manchmal doch ein sehr langer und dazu kommt dann, das kommt dann in Berlin, dass eben es gibt kaum mehr Grundstücke, die preiswert oder eigentlich keine mehr, die preiswert vergeben werden können und so weiter und so fort. Das ist dann halt, ich glaube, man muss sich einfach auf einen langen Prozess einstellen, aber
Ja, der lange Prozess ist schon auch so ein Knackpunkt. Das dauert, kann dauern bis, also von 3 Jahren, wenn es extrem schnell geht, bis zu 7 oder 10 Jahre, von der Idee bis zum Umsetzung. Also
bis zum Einzug oder bis zum Hausbau?
Bis zum Einzug kann das locker 5, 7 oder 10 Jahre dauern.
Und das ist, wenn man ein neues Haus bauen will?
Genau.
Okay. Mhm. Und wo kommt ihr dann ins Spiel? Das heißt, kommen die Leute zu euch und sagen, hallo, ID22, wir wollen, also wie kommt ihr zu Projekten oder die Projekten zu euch?
Also ich glaube, dieses, hey, wir wollen ein Projekt gründen, helft uns dabei, das läuft nicht direkt über ID22, sondern über diese Co-Housing Berlin-Plattform. Da gibt es auf jeden Fall...
Das heißt, man geht, ich sage, ich und meine Familie möchte Co-Housing, gehen wir auf diese Plattform und dann finden wir Sachen?
Genau, ja.
Im Sinne von Gruppen?
Genau, es gibt Gruppen, die sich finden, es gibt aber auch schon bestehende Projekte, die sagen, wir haben noch eine Wohnung frei oder bei uns zieht jemand aus und so weiter. Und genau, es ist sozusagen so eine Art Vernetzungsplattform. Das heißt, das läuft eigentlich unter den Leuten selbstständig, sagen wir mal so. Und ich glaube, ID22 kommt eher da ins Spiel, dass wir so eine Außenperspektive haben oder das sozusagen versuchen, irgendwie zu vergleichen und abzubilden. Das passendste Beispiel dafür sind natürlich die Experiment Days mit der Wohnprojektebörse,
okay,
die wir natürlich auch organisieren.
Genau. Also die ursprüngliche Idee oder eine der Grundideen des Vereins ist gemeinschaftliche Wohnformen zum Beispiel, wie auch andere partizipative Entwicklungen zu unterstützen, indem wir Projekte vernetzen, Menschen vernetzen, Informationen verbreiten und diese Bewegung unterstützen. Und das machen wir mit verschiedenen Tools sozusagen. Und das eine, das älteste Projekt vielleicht ist die Experiment Day. Das ist eine Veranstaltung. Und zu Experiment Days können Leute kommen, die ein Projekt suchen. Oder Menschen, die sich beruflich mit dem Thema befassen, die auch mit anderen sich vernetzen möchten und Informationen suchen. Und es gibt fast immer eine Wohnprojekte-Börse, wo sich Projekte vorstellen mit einem Tisch. Die auch Menschen suchen, die noch nicht zu sind, die nicht fertig, die Projekte. Also das ist eine ganz praktische Plattform, wo man hingehen kann. Und
also ganz wie so eine kleine Mini-Messe, dass man sagt,
okay, ja, das ist die Leute, Messe, exakt,
okay.
Genau.
Seid ihr selber in Co-Housing-Projekten? Und würdet ihr gerne?
Ich würde sehr gerne und es kann sein, dass ich im nächsten Jahr, wenn alles klappt, in ein neues Projekt einsteige. Also ich bin schon eingestiegen und wenn wir Grundstück bekommen, dann bin ich dabei.
Oh, toll. Das wäre in Berlin auch?
Das wäre in Berlin, ja, da freue ich mich sehr drauf. Und,
Kannst du verraten, wo es ist? Welche Stadt?
In Schöneberg.
Oh, schön.
Und aktuell wohne ich in einer WG, was in einer Baugruppe ist ja. Aber das ist nicht wirklich Co-Housing. Das ist schon kein normales Haus, sozusagen. Aber das ist nicht Co-Housing, weil wir haben keine Gemeinschaftsräume mit den anderen. Und wenn man so eine Baugruppe, also ich bin schon sehr kritisch, ich sehe da nur sehr viele Nachteile, was man verbessern kann. Trotzdem, wenn man so ein anonymes Haus mit so einer Baugruppe vergleicht, das ist trotzdem toll, was da passiert. Alleine dadurch, dass Leute sich kennen, was gemeinsam geplant haben, nicht... Da entstehen Sachen wie ein gemeinsamer Flohmarkt, ein Sommerfest und man kümmert sich zusammen um die Kinder und man kennt die Nachbarn. Es gibt einen Garten auf dem Dach und ein Nachbar macht Honig und verkauft das auf dem Sommerfest.
Das ist sehr schön.
Das sind so alles Sachen, die nur in so einer Konstellation passieren können. Aber ein Co-Housing-Projekt ist nochmal eine Nummer krasser. Und
Was ist die Nummer krasser daran?
Naja, das, wenn du Baugruppe ist, was jetzt in Berlin...
Co-Housing heißt einfach, wir bauen was zusammen.
Genau, also das heißt nicht unbedingt, genau, also zusammen bauen ist eine Baugruppe, das kennt man in vielen Städten, gibt es viel. Aber Co-Housing heißt nochmal Community, ne? Also zusammen was machen, zusammen Räume teilen und im besten Falle, oder eigentlich fast notwendig, würde ich sagen, Gemeinschaftseigentum.
Okay.
Und dadurch entstehen... Genau. Und wenn es uns allen gehört, dann ist es eine ganz andere Beziehung zu dem Ort oder zu dem Haus.
Und du?
Sonja? Ich wohne nicht in einem Co-Housing-Projekt, bin aber irgendwie seit 2 Jahren mit ein paar Freunden, es ist aus einer Schnapsidee entstanden und jetzt haben wir versucht, das irgendwie ein bisschen fester anzugehen. Wir sind immer so bis 15 Leute im Freundeskreis, die sich halt einfach vorstellen könnten, zusammen zu wohnen. Und alle finden das irgendwie unterstützenswert und so. Dann waren wir auch bei ein paar Veranstaltungen, unter anderem auch da, wo Larissa vielleicht ja dann das Grundstück bekommt. Genau, aber bis jetzt ist daraus nichts Konkretes geworden.
Woran scheitern diese Dinge meistens?
Ach, ich glaube, man muss auch viel Zeit aufwenden dafür und muss auch schon ein bisschen Geld im Rückhalt haben. Genau, also ich glaube, man muss sich schon dahinter klemmen, um das dann wirklich zu wollen. Und vor allen Dingen, ja, wenn man halt gerade noch in der Ausbildung oder Studium, was weiß ich, ist, dann sind auch viele andere Wege noch, die anstehen.
Ich wünschte, ich wäre einer von uns. In welche Richtung seid ihr hin? Einer Wirtschaft und einem macht Kunst. Ich flüchte gerade vor deiner Vernunft. In welche Richtung seid ihr hin? Seid ihr schon da? Ist es dort schlimm?
Falls ihr euch wundert, warum ich Sonja im ganzen Gespräch gar nicht mehr anspreche, die war halt einfach gar nicht mehr da. Die musste leider nämlich schon etwas früher gehen.
Du sagst, diese Bewegung war vor 10 Jahren noch nicht da, wo sie jetzt ist. Jetzt sind wir da, dass man alle irgendwie wissen, okay, in Europa muss man keinem mehr erklären, dass es gut ist. Tschüss. Wo geht es in deiner Zukunftsvorstellung hin mit dem Co-Housing?
Ja, also ich muss sagen, dass ich übertreibe immer ein bisschen gerne so ein wenig. Es ist vielleicht auch übertrieben zu sagen, dass jeder in Europa weiß, was Co-Housing ist. Es gibt leider immer noch viele Leute, die das nicht wissen. Aber ich sag mal so, der Unterschied ist der, dass immer mehr Städte damit was anfangen können und die Verwaltungsleute, das ist für die jetzt, für viele jedenfalls, ist nicht mehr so, oh Gott, was ist denn das? Und für die Banken auch, ne? Also früher müsste man noch den Banken erklären, warum sollen die mir eigentlich Geld geben? Ich baue jetzt das Haus, das sieht ganz anders aus wie alle anderen Häuser. Das können die doch nie verkaufen im schlimmsten Fall. Mhm. Und auch noch autofrei und auch noch Gemeinschaftsraum, um Gottes Willen. Und jetzt ist es ganz anders. Es ist schon sehr viel Offenheit da und es gibt viele...
Von den Banken?
Von Banken, von den Städten, die wissen ganz im Gegenteil, ja, das ist vielleicht manchmal verrückt, aber diese Projekte sind extrem stabil und die könnte Nachbarschaften sogar beitragen. Die verwalten sie selbst, das ist eine ganz tolle Sache. Und das ist schon sehr viel angekommen. Ich wünsche mir, dass man ein bisschen Big Picture nochmal betrachtet und sich zusammentut.
Mhm. Und Mann ist wer in dem Fall?
Ja, also es gibt schon Netzwerke, es gibt mehrere Netzwerke und es gibt... die in diesen selbstorganisierten Projekten gibt es Baugruppen mit Privateigentum, gibt Genossenschaften mit Gemeinschaftseigentum, gibt Mietshäuser-Syndikat und vielleicht viele andere nochmal. Mhm. Und es gibt schon viele Netzwerke, die sich damit beschäftigen, wie man vielleicht eigene Projekte besser organisiert, wie man austauscht. Aber vielleicht habe ich jetzt war das Gefühl, vielleicht ein bisschen, dass wir als Bewegung noch nicht so richtig den Feind angreifen. Okay. Ja. weil wir merken jetzt, es werden immer weniger Projekte und wir müssen was tun. Und das tun wir möglicherweise nicht nur, indem wir uns verbessern, sondern...
Man muss auch ein bisschen angreifen dann mal.
Dass wir vielleicht rauskommen, genau. Und dann müssen wir uns aber zusammentun und dann soll es in dem Moment egal sein, ob die anderen die oder die rechts vom gewählt haben, sondern im Grunde genommen möchten wir alle unsere Städte einfach gemeinsam gestalten. Vor allem denke ich, dass es immer noch viele Menschen gibt, die sich gar keine Gedanken darüber machen, wie sie endlich wohnen möchten, sondern...
Die nehmen einfach hin, dass sie so ein bisschen shitty wohnen.
Genau, die nehmen einfach, was geht. Und die Wahl, also das ist so, die Wahl wird getroffen zwischen, kann ich mir jetzt eine Einzimmer- oder Zweizimmerwohnung leisten, in welchem Bezirk? Mhm. Im besten Fall noch in welcher Stadt, oder man zieht einfach dahin, wo man arbeitet. Und dann ist das halt so. Und es wird schon extrem wenig Gedanken drüber gemacht, finde ich, dafür, dass es so ein wichtiger Aspekt ist.
Das stimmt. Und man, glaube ich, das Gefühl hat, man kann es nicht beeinflussen und man kann ja eh nichts machen, man muss das so hinnehmen.
Genau.
Und du würdest sagen, es ist nicht so, man muss das nicht hinnehmen.
Ich würde sagen, nicht. Und ich finde das tatsächlich schade und ist vielleicht auch ein bisschen unsere Aufgabe als Netzwerk oder Bewegung sozusagen oder auch Fachleute in der Architektur oder Planung, das vielleicht das Thema nochmal präsenter zu machen und mit Leuten zu sprechen. Vielleicht auch nicht unbedingt eine Fachebene, eine Expertenebene, sondern auch zu sagen, ja, warum reden wir nie darüber? Wie möchtest du wohnen? Wie soll deine Wohnung ausschauen? Mit wem möchtest du wohnen und möchtest du es endlich selber bestimmen? Und viele Leute glauben, dass wenn man was teilt, also ein Projekt teilt oder Räume teilt, dass man was verliert, ne, Freiheit oder dass man irgendwelche Zeit verliert, ich weiß nicht was, dass man lieber alles für sich haben möchte. Aber man kann sich auch fragen, was ist das für eine Freiheit, einfach das hinzunehmen, was es auf dem Markt gibt und was eigentlich nur nach den Gesetzen des Marktes auch erstellt wurde. Mhm. Oder ist es eine Freiheit zu entscheiden und dafür natürlich Verpflichtungen zu nehmen, aber dann zu sagen, hier genauso möchte ich wohnen und ich verantworte dann auch. Hier sind zum Glück, finde ich, auch aktuell viele Trends. Man soll Strom sparen, man soll also Energie sparen und sich gesund ernähren und so weiter. Und wir vergessen auch, dass Fläche ein unglaublich wertvolles Gut ist. Und das ist einfach begrenzt. Und vor allem in der Stadt. Und der Flächenverbrauch wächst jeden Tag, immer. Und das können wir uns eigentlich nicht leisten. Wir können das nicht leisten, weil die Städte nun so groß sind, wie die sind. Oder unser, keine Ahnung.
Glaubst du, es gibt eine Stadtflucht?
In die Stadt rein?
Nee, in die Stadt raus. Ich habe das Gefühl gehabt, also alle sagen, ja, in 10 Jahren werden alle 50% der Weltbevölkerung in Städten wohnen und so. Ich denke, ich finde, die Städte werden alle eigentlich ungemütlicher, weil alles teurer wird. Und dadurch, dass man digital arbeiten kann, gibt es ja eine ganz andere Möglichkeit heute als vor 15 Jahren. Glaubst du, es wird sowas wie eine Flucht aufs Land geben und dann Community Houses im Land?
Es gibt es schon.
Ja, also genau. Das
aber ich
meine ich auch.
Das gibt auf jeden Fall immer mehr Communities, die auf dem Land ein Haus kaufen, gründen und dort wohnen möchten. Und ich denke, das wird geben, ja. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass das so viel wird. Ich glaube immer noch, dass immer mehr Leute in der Stadt wohnen. Und ich finde, da sollten wir einfach selbst erstmal gucken, dass wir die Verantwortung übernehmen und schauen, dass wir irgendwie unser Leben so organisieren, dass wir nicht unbedingt 50 Quadratmeter pro Person verbrauchen. Weil wenn jemand mir erzählt, dass hier, wir haben zu zweit 90 Quadratmeter Wohnung, sie ist zu teuer, da habe ich recht wenig Mitleid. Mhm. Dann sage ich, ja, sorry, dann zieht doch in eine 40 Quadratmeter Wohnung ein und dann könnt ihr das auch bezahlen. Also dieses Gentrifizierungsthema, es betrifft alle sehr, sehr hart. Und viele aber, die davon reden, eigentlich, ja, das wäre einfach ein sinnvoller Gedanke zu überlegen, okay, wie können wir zusammenrücken?
In den Wohnprojekten, die du besuchst, wie gehen Leute mit Raum um, also mit wie viel Platz sie brauchen? Wohnen die auf einem Haufen oder sind es dann eben die Gärten bzw. die Gemeinschaftsräume?
Das ist immer ganz unterschiedlich. Es gibt auch immer mehr oder ab und zu Projekte, die sich genau mit dem Thema beschäftigen und sagen, wir möchten damit bewusst umgehen, wir können jetzt nicht unendlich viel Fläche konsumieren, selbst wenn wir nicht mehr finanziell leisten kann, sollte ich es einfach aus ideologischen Gründen nicht machen. Mhm. Und die Projekte versuchen dann, das so zu berechnen, dass sie unter dem Durchschnitt liegen mit dem Flächenkonsum, wie ich das nenne.
Flächenkonsum. Ja. Gott, darüber habe ich in die Nacht gedacht, ich schäme mich total. Ja, Flächenkonsum.
Ja, das ist auch Konsum.
Ja, klar.
Und das hat ja auch mit Heizung zu tun. Das hat mit sehr viel, wie viel Energie du konsumierst und so weiter. Genau, und solche Projekte sagen zum Beispiel, gut, dann wäre vielleicht was zu sagen, du hast einen privaten Raum, will ja auch jeder haben, ein bisschen kleiner. Und dafür können wir mit 20, 30 Personen einen Raum zusammen teilen. Es gibt ja auch viele Räume wie Gästezimmer, die braucht man einmal pro Jahr oder so.
Ja.
Oder, also das ist zum Beispiel das beste Beispiel. Oder ein großes Wohnzimmer hätte jeder ab und zu, um Freunde einzuladen, brauchst du aber wirklich nicht täglich für dich.
Ja.
Und das ist, finde ich, eine gute Lösung zu sagen, das heißt jetzt nicht, dass jeder jetzt in eine Mikrowohnung einzieht und sich entweder so in einem Hotel wohnt oder so, das wäre auch blöd, sondern wir sollten uns einfach zusammentun. Und es gibt ja schon viele Sharing-Konzepte und durch Space-Sharing können wir immer noch viele Möglichkeiten haben, vielleicht mehr als alleine. Da, wie hier im Spreefeld gibt es Gästewohnungen, nicht so ein schäbiges Zimmer, sondern eine richtige Gästewohnung mit Bad, die man mieten kann. Es gibt ein Musikzimmer, es gibt einen Yoga-Raum und die haben eine große Dachterrasse mit 60 Personen. Ein großes Bad, so ein schickes mit Fenster, was sie mit 20 Personen teilen und so weiter. Man kann sich das immer so ausdenken. Bibliothek, Arbeitszimmer, kann man irgendwie immer weiterdenken. Und dann am Ende gibt es hier zum Beispiel auch ein Bootshaus mit einem Boot. Mhm. Das kannst du mitten in Berlin alleine nicht haben, aber mit 100 Leuten, warum nicht? Eine Geschichte fand ich sehr toll aus einem Projekt aus Darmstadt. Mhm. Wohnsinn heißt es. Mhm. Und die haben mir eine Geschichte erzählt von einem kleinen Jungen, der war 6 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und er hat sich zu der Geschichte, genau. Also es war kurz nach dem Einzug. Mhm. Und da haben sie noch in diesem Moment den Hof noch zusammen entwickelt, Ideen mhm. entwickelt. Und er hat sich gewünscht, dass dass es ein Hochbeet gibt mhm. und er hätte sich Hühner gewünscht. Mhm. Und dann hatte er, ohne das mit jemand davor abzusprechen, hat er einen Poster vorbereitet. Er konnte auch nicht so gut schreiben, er konnte aber malen. Und er hat es dargestellt, wie er sich das vorstellt, in welchem Ort und wie diese Hühner aussehen und dieses Hochbeet. Und hat das den Eltern mitgegeben zum Plenum. Und dass ein Sechsjähriger sofort versteht, wie eine demokratische Entscheidung funktioniert und da mitspielt, finde ich einfach genial.
Total. Er hat hoffentlich sein Hühnerbeet bekommen.
Hochbeet hat er bekommen, Hühner wurden leider abgelehnt.
Oh nein.
Aber das wurde ihm auch so mitgeteilt, es wurde abgestimmt und es waren einfach Dinge, die dagegen gesprochen haben, weil Kleintierhaltung ist jetzt nicht immer in der Stadt erlaubt. Hat er auch verstanden und sein Hochbeet hat er auch bekommen.
Toll.
Nachdem Larissa mir den Mund so richtig wässrig gemacht hat mit ihren fabelhaften Co-Housing-Geschichten, sind wir dann noch zusammen rausgegangen, um uns mal auf dem Gelände des Spreefelds umzusehen. Denn hier gibt es gleich nebenan noch den Spreeacker, einen urbanen Gemeinschaftsgarten und natürlich das Tippiland.
Wo guckt ihr ja hier richtig auf? Ist das das Katerholz? Ist das das? Ist genau. Dieses Dingsbums, dieses Holzmarkt-Ding. Ist das auch Creative Wohnen?
Das ist Creative, aber es ist nicht Wohnen.
Das ist, die ist ein Hotel, ne?
Ja, die haben eine super krasse, das ist wirklich ein super. Super Projekt jetzt aktuell, was ja. Nutzmischung angeht, das ist ja Wahnsinn.
Was Nutzmischung angeht?
Ja.
Nutzmischung also, im Sinne von Club, Wohnen, Hotel.
Genau, verschiedene Nutzungen, genau. Und ich glaube, das ist das beste Projekt in Deutschland aktuell.
Wow.
Ja, das ist ein urbaner Dorf. Weil die haben da, also wohnen aktuell tatsächlich nicht, aber sie haben so ein, sie werden ein Hotel nochmal bauen. Jetzt gibt es so eine Art Künstlerresidenzen und Club natürlich, Cafés, es verschiedenste so Gewerbe. Aus. Und die haben irgendwie verrückte Sachen gewagt. Normalerweise sieht man das nicht. Also mit dieser Dichte und mit dieser Struktur ist es eher völliger Wahnsinn. Und die haben zum Beispiel so eine riesen Location für 700 Leute. Und oben drauf haben sie einen Yoga-Raum. Und hier sieht man ja, finde ich, in Tippiland, interessant, dass, das ist eine ganz, einfach ganz andere Art zu wohnen. Mhm. Ja, also sind auch wieder nicht für jeden.
Mhm. Ja, um Gottes Willen.
Aber
es wäre ein Projekt von, so geht es übrigens auch.
Genau, also das kann man sich auch überlegen. Warum soll ich in diesen riesen Wohnungen bezahlen? Und dafür
aber kann man sich ja nicht einmieten. Man kann ja nicht sagen, hallo, ich will hier wohnen.
Nee, also das, tatsächlich haben sie hier nicht mehr so viel Platz, weil wenn der Zahn jetzt hier steht.
Ja.
Aber wenn hier Platz frei wäre, dürfte es natürlich ganz unkompliziert. Man kann hierher kommen und sagen, hier, ich finde es ganz toll. Noch reden wir miteinander und wenn keiner was dagegen hat, baust du natürlich.
Wow.
Ja, super.
Ja. Im Prinzip ist das Spreefeld nur eines von den Projekten, die ihr als ID22 euch anguckt, um herauszufinden, wie kann man diese Bewegung noch weiter unterstützen, größer machen, dass mehr Leute im Prinzip Platz, space-conscious leben.
Ja.
Und die Reichhaltigkeit von was gemeinsam Wohnen eben mit sich bringt.
Ja, also space-sharing.
Ausgedacht.
Genau, das finde ich ganz, ganz gut eigentlich sogar. Space-conscious, nicht schlecht. Aber es geht ja um darum auf jeden Fall, aber auch darum, einfach zusammen sich zusammenzutun und Teil einer Gemeinschaft zu sein. Ja. Nicht nur, um etwas zu sparen, sondern auch für Leute, die sagen, ja, ich möchte halt nicht einfach alleine mitten in der Stadt wohnen, sondern ich möchte gerne mit anderen zusammenleben.
Ja. Was wir alle als Menschen wollen, ist nichts Einschätz. Schlimmer als alleine in der Wohnung zu sein und völlig auf sich. Das keinen Spaß macht.
Ihr heißt ja irgendwie Institute of Creative Sustainability und Sustainability ist jetzt bei euch gar nicht nur gemeint wegen Energienachhaltigkeit, sondern in 30 Jahren wird dieses Land anders aussehen, weil wir sehr viele mehr alte Menschen haben und können es spacemäßig gar nicht leisten, dass die alle auf ihrem kleinen Wohnraum sitzen.
Ja.
Und es macht auch keinen Spaß für die, weil es nicht schön ist zu wohnen.
Genau.
Ja, das macht alles sehr viel Sinn. Toll, dass es euch gibt. Toll, Larissa, vielen Dank, dass du mit mir geredet hast und dass du hier rumgelaufen bist.
Sehr, sehr gerne.
Cool, schön. Bis bald.
Wenn ihr noch mehr über ID22 und Co-Housing erfahren wollt, dann schaut doch mal in die Shownotes zu dieser Folge oder direkt auf id22.net. Außerdem haben wir euch die Co-Housing Berlin Plattform, die Experiment Days und die beiden Publikationen des ID22 verlinkt. Und falls ihr euch für nachhaltiges Wohnen im Allgemeinen interessiert, empfehlen wir euch unsere erste Folge. Bianca besucht Raphael Bär von der Tiny House University in Berlin. In 2 Wochen dann ist Bianca bei Carla Jansson und Carina Wirth vom Fab Lab in Berlin zu Besuch und stellt sich dort auf Du und Du mit Lasercutter, Plotter, 3D-Drucker und Co.
In dem ersten Moment, in dem ich angefangen habe, durfte ich auch alle Maschinen nach eben der Einführung nutzen und war sofort erstmal in den Lasercutter verliebt und habe da Stunden, Nächte verbracht.
Das war Morgen ist Zukunft. Moderation Bianca Pretorius. Konzept und Redaktion Jaylan Rohrbeck und Sabine Reichert. Produktion Elias Emken. Musik Fußspuren von Der Dieb mit Susanna Karenina. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Morgen ist Zukunft abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Wir haben auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Besucht uns auch gern auf Facebook. Ihr findet unsere Podcasts dort unter facebook.com/argonlabpodcast. Bis dann.
Ich suche seit Stunden.